Grüezi miteinander. Ich bin Eva Ming von der Ming-Agentur und bin sehr gespannt, was der Urs Lüthi mich fragen wird und auf das inspirierende Gespräch.
Leadership made simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüthi. Mein heutiger Gast ist Eva Ming, Inhaberin von der Ming Agentur AG. Grüezi, Frau Ming.
Guten Tag, Herr Lüthi. Schön, bin ich bei Ihnen im Podcast.
Ja, schön, auch Sie dürfen zu begrüßen. Und ich möchte eigentlich jetzt gerade weiterfahren mit meiner Einstiegsfrage. Was macht Sie zur Leaderin?
Ich würde das vielleicht so formulieren. Hat verschiedenste Aspekte für mich. Also, ich liebe Zukunftsthemen und das Thema der Kunden. Und so denke ich, bin ich jemand, der sehr Herausforderungen der Zukunft steht, so ich sage, dem ganzheitlich anzuschauen. Und ich habe eine starke Innovationskraft. Ich möchte etwas verändern. Darum sage ich, ich bin eine Gestalterin, eine Macherin. Ich habe eine grosse kreative Kraft in mir rein. Also ich suche immer sehr viel nach kreativen Lösungen. Ich glaube, das ist sehr wichtig in der heutigen Welt. Dann denke ich, bin ich mutig. Versuche immer den neuen Weg zu gehen. Klar, als Leader muss man auch Verantwortung übernehmen. Eines von meinen Motto ist auch so neu denken, neu handeln. Also ich denke, wichtig ist auch für mich, immer wieder neue Denkweisen out of the box am Tag zu legen. Dann in meiner Verantwortung, glaube ich auch, muss man können, Influencer sein. Das ist vielleicht ein neues Wort, das aufgetaucht ist. Aber ich möchte inspirieren und auch beeinflussen, Leute befähigen. Und für mich selber, so als neugieriger Mensch, ist das auch wirklich ständig lernen, schauen, sich weiterentwickeln, einfach nie stehen bleiben. Einfach immer vorwärts schauen. Das ist für mich so, was mich vielleicht als Leaderin macht mit diesen Attributen.
Ich finde die Aussage ist noch interessant, Influencerin. Weil das habe ich in dem Zusammenhang noch nie gehört. Aber wenn ich mir so überlege, ist ein Influencer, wenn es um Leadership geht, ein proaktiver Mentor?
Ja, würde ich jetzt so formulieren. Also ich würde das jetzt einfach, Influencer ist halt oft in dieser Schublade halt von diesen oberflächlichen Damen und Herren, die sich auf Instagram präsentieren. Aber ich glaube wirklich in der Rolle, wenn man schaut von den Vorbildern, das ist das Wichtige. Irgendwo eine Vorbildfunktion haben und am Schluss, ja, ist das Resultat, man beeinflusst oder influenced natürlich vielleicht die Unternehmenskultur, die Mitarbeiter etc. Und am Schluss kann man die ganze Welt damit beeinflussen. Also die grossen Politiker sind am Schluss ja auch Influencer von einer Nation, von einer ganzen Kultur.
Ich find das wirklich eine coole Geschichte. Weil der Mentor ist eigentlich etwas, wo man so ein Bild hat, also zumindest ich, wo irgendwo sich zurücknimmt. Und wenn dann jemand auf sein Wissen zurückgreifen will oder auf seine Unterstützung zurückgreifen will, dann macht er das grosszügigerweise auch, aber eher reaktiv. Und der Influencer, vielleicht das Stereotyp, das man hat von den Social Medias, das ist tatsächlich eher zum Teil ein bisschen negativ belastet. Aber es könnte auch etwas Positives sein. Also, dass wir, wenn es gerade um Mitarbeiterentwicklung geht, oder proaktiv auf den Mitarbeiter zugeht und ihm helfen, also, das könnte eigentlich ein Influencer im Sinn von proaktivem Mentoring sein.
Unbedingt, ja. Also, es gefällt mir jetzt ganz fest, weil, also, ich denke, das ist auch meine Vorbilder, dass die grossen Leader, die haben ja an sich immer dann das Positive irgendwie aktiviert im anderen. Oder andere geholfen zu wachsen oder sehen da immer, also versuchen das Gute in dieser Person zu sehen und das auch zu fördern. Wir drücken die Menschen nicht ab, sondern eben befähigen oder schälen das Beste raus, um natürlich noch auch gute Leistungen herzubekommen. Und das ist schon auch Influencer, oder? Man tut Personen stärken, aktivieren, das Positive ja, rauskützeln. Und natürlich dann, wie als Mentor begleiten. Also, die kennen das Potenzial. Ich glaube, das ist wichtig. sehr intuitiv spüren, was steckt im Mensch drin und die Menschen zu befähigen, die Mitarbeiter zum das Beste rauszuholen.
Ich habe Ihnen noch gelesen, dass Sie sich, und dann haben Sie jetzt auch gesagt, also, dass Sie ja eine Art Zukunftsgestalterin sind. Mhm. Wenn ich vielleicht ein bisschen provokativ bin, ist das eigentlich nicht ein Bestandteil von einem Leader, dass er Zukunft gestaltet oder zumindest mitgestaltet oder einen Raum bildet, dass sich auch das Umfeld sich aktiv daran beteiligen kann, um gemeinsam Zukunft zu gestalten.
Ja, sollte. Aber mein Beruf ja Marketing und Kommunikation ist, möchte ich natürlich gerade KMUs vor allem, das ist meine Zielgruppe, sie unterstützen ihre erfolgreiche Zukunft. Und da merke ich schon auch natürlich zum Teil sehr konservative Haltung, ob ich von etwas mal loslassen, sich zu lösen. Also einfach gesagt, vielleicht von einem Logo oder von einem Gesamtauftritt oder von einer Produktlinie. Und so versuche ich, mit dem Thema Mut machen, begeistern, neue Wege aufzuzeigen, was man mit Ihnen zusammen Ihre Firmenzukunft kann gestalten kann. Und dort sehe ich mich wirklich eher als Sparing-Partner oder je nachdem bei Mitarbeitern mit Mentorin. Mhm.
Wenn Sie sagen, dass Sie mit KMU zusammenarbeiten, um Ihnen Sie auch zu unterstützen in der aktiven Zukunftsgestaltung, Sie haben gesagt, dass zum Teil der Mut fehlt. Mhm. Was ist es denn? Ist es wirklich einfach das Loslassen, weil man einfach lieber an alten Zöpfen hängt? Oder ist es auch die Angst vor dem Neuen, wo man nicht weiss, was einem erwarten? Das sind ja auch Führungsleute, die eigentlich das aktiv in die Hand nehmen. Warum fehlt denen denn der Mut?
Also es gibt natürlich mannigfaltige Ausrichtungen. Also auf der einen Seite ist halt in der KMU-Struktur oft schon so, man ist so im Daily Business, dass man wirklich vor lauter halt Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Also viele gar nicht mehr sehen, dass sie vielleicht schon, sagen Sie, schon eine 5-10 Jahre alte Webseite haben. Die Zeit rennt, man kümmert sich gar nicht darum und plötzlich ist so ein bisschen wieder Zug abgefahren. Oder man ist einfach nicht mehr zukunftsorientiert. Oder Dokumentation oder alles, was man hat, ist einfach viel zu wenig digitalisiert, weil man einfach keine Zeit hat, um sich mit diesen Zukunftstools und Skills auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite, absolut, gibt es gerade in der KMU natürlich auch sehr viel, sagen wir, Patrons, wenn man das so sagen, also vom Begriff her, wo eher sagen, das ist mein Laden, ich weiss doch, wie das geht, da muss man niemand drüber reinreden, schon immer gut gelaufen. Ja, die wollen keine grosse Veränderung. Vielleicht auch, weil sie sagen, ja, ja, eh bald pensioniert oder kann übergeben oder verkaufen und haben nicht so den Mindset für Veränderung. Also da gibt es einen grossen Unterschied.
Bei uns in diesem Podcast geht es um Leadership. Ja. Sie haben jetzt das Beispiel gebracht, dass es Unternehmen gibt, wo ja, vielleicht die Sensibilität fehlt für die Wichtigkeit für ihren Auftritt, vielleicht auch in der Kundenansprache und so weiter. All die Themen, die im Marketing gang und gäbe sind. Können Sie da auch gewisse Parallelen ziehen, dass in der Art, wie man mit so Themen umgeht, dass das auch in der Art, wie man mit Mitarbeitern umgeht, dass es da gewisse Parallelen gibt? Dass es vielleicht dort, Sie haben vorhin gesagt, man hat einen Patron, wo die Homepage oder die Website nicht umbringt, jetzt als E-Sprüche anschaut. Kann man da auch irgendwo noch vielleicht davon auch ableiten, dass das auch in der Art und Weise sich kennen, wie man das Unternehmen führt, wie man mit den Mitarbeitern umgeht oder wie man schlussendlich auch die Frage nach dem Leader oder nach dem Stil, vom Führungsstil, wenn man das so bezeichnen, dass sich das auch dort abbildet.
Ja, ja, ist wirklich halt wirklich die Grundeinstellung, die halt ein Mensch hat. Also am Schluss liegt es ja immer bei sich selbst und das strahlt dann gegen aus ins Unternehmen. Und Grundhaltung, wenn die natürlich nicht bedürfnisorientiert ist, ob es vom Mitarbeiter ist oder auch vom Nutzen zukunftsorientiert ist, ja, dann ist man halt, sieht man nur noch seine eigene Bubble und hat das Gefühl, das, was ich gesehen habe, ist richtig, oder? Aber im Prinzip ist ja das, was die anderen von einem wahrnehmen, dann die Wahrheit, oder das Richtige. Und ich meine, da haben doch einige sich einfach nicht weiterentwickelt. Die haben einfach nicht das Bewusstsein. Und das ist an sich schade, weil das wäre so viel Potenzial da in so vielen Leaders, wo, oder eben verantwortungsvolle Personen, die das einfach irgendwie nicht nicht geschafft haben, sich eben vielleicht nicht weiterentwickelt haben mit Lesen, mit Kurs, mit einfach verstehen, was halt ein Leadership ist. Weil die Welt verändert sich täglich. Neue Generation, die Menschen, die haben ganz andere Bedürfnisse, wenn man heute zusammenarbeitet. Oder eben Kollaboration, Team, Sinnhaftigkeit in einer Firma zu schaffen und so, das, man nennt das das Why, oder? Das ist so wichtig. Und da denke ich, da hat sich Menge noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Die haben noch wirklich die Old School von der Old Economy in ihrer Firma drin und that's it, okay. Also ja, sehr wahrscheinlich, weil der Leidensdruck nicht da ist.
Sie sind ja jemand, wie Sie mir gesagt haben, der gerne auch unterschiedliche Kulturen tut. Kennenlernen, das Wissen darüber vertiefen. Das heisst, Sie sind in der Schweiz, aber außerhalb von der Schweiz, viel unterwegs. Wenn es einfach darum geht, so out of the box und in the box, dass Sie die Sichtweise können zu wechseln. Wenn Sie einmal so von Reisen zurückkommen, Sie haben schon ein paar Punkte angesprochen, aber ich gehe davon aus, das sind ja immer wieder Erfahrungen, die Sie auch brauchen in Ihrem Beruf, ob es jetzt im Marketing selber ist oder ob es in der Art und Weise, wie Sie Ihre Mitarbeiter führen oder wie Ihre Kunden Ihre Mitarbeiter führen. Was kommen da jeweils so für Erkenntnisse? Was haben Sie dabei schon erfahren, wenn Sie aus dem Ausland zurückgekommen sind und dann unsere Führungskultur, wenn man das an Globo so anschaut, betrachten? Wo sehen Sie die grössten Unterschiede?
Das ist jetzt sehr subjektiv. Oder? Ich denke, wenn man von einer Weltreise oder von so einem Ausland zurückkommt, dann hat man schon zum Teil das Gefühl, hey, was haben wir da in unserer fast perfekten Schweiz für Problem, oder? Oder für was man Energie verbraucht, wo an sich Kleinigkeiten sind. Und darum glaube ich, ich versuche, und das ist auch das, was mich so beflügelt jedes Mal, das alles wirklich ganzheitlich zu sehen. Und ich glaube, das ist auch extrem notwendig in der jetzigen Welt, dass man nicht den Ego-Fokus eben nur auf sich hat und ich im Mittelpunkt, sondern dass eben die Grundhaltung hat, wir müssen ja am Schluss alle irgendwie inkludieren. Und so eine Reise zeigt einem einfach auf, wie wir alle irgendwo zusammenhängen, oder? Und man kann irgendwie hinterletzten Busch sein oder irgendwie in Ecuador im Amazonas und sieht da irgendwo von einer Schweizer Firma ich sag mal, ein Motörli stehen oder ein Ölfass stehen und man denkt, oh, bis da hinten geht das. Und wie da auch, oder letztens, wo zwei Jahre war, bin ich da die Atacama-Wüste, oder? Wenn man dann anfängt nachzudenken, aha, von wo, wer kommen denn unsere eben Handybatterien, oder wo wird das abgebaut, was das für Entwicklungen hat, oder irgendwie Wasserrecht in Chile, oder? Dass sie privatisiert sind, dass da einfach Bauern für unsere Avocados und Wein dort quasi verhungert, oder? Weil auch grosse Konzerne sich die Wasserleitungen können leisten und alles abpumpen. Plötzlich merkt man, wie alles zusammenhängt und eben alles einen Einfluss hat. Und wir sind da ein kleiner Kokon und müssen auch mal lernen, aufzutun. Also das ist für mich so meine Erfahrungen, oder meine, ja.
Sie spricht das oft noch an, also so Gemeinschaft, also im Team, die Leute zusammenbringen, an einen Tisch bringen, unterschiedliche Interessen miteinander verknüpfen. Ich höre den Ansatz tendenziell eher von Frauen als von Männern. Darum natürlich liegt mir da nach dem Ball, was wir zugespielt haben, gerade die nächste Frage auf der Lippe. Und zwar, welche Unterschiede stellen Sie fest in der Führungsarbeit von Frauen zu der Führungsarbeit von Männern?
Also ich möchte wirklich nicht verallgemeinern, aber ich habe für mich jetzt persönlich, ich sage, ich bin vom Typ her vielleicht wirklich jemand, der sehr emotional ist. Oder dann ist man vielleicht tendenziell empathischer oder kann der andere Mensch mehr spüren, weil einem das einfach mehr Wert bedeutet. Und vielleicht durch das teilt man auch Freude oder hat auch ein anderes vielleicht Auftreten im Team rein. Aber ich kenne wirklich Frauen und Männer, die genau so sind. Es ist, glaube ich, wirklich, dass man sich dem bewusst ist und an dem schafft. Ich meine, ich habe auch Momente, wo ich voll im Stress Situationen hatte, wo ich mich natürlich auch geschämt habe, oder? Weil ich auch sage, ich ich bin so über das Zeug hinweg gerast und einfach nicht das Bewusstsein gehabt, ihn mitzuhalten für einen Mitarbeiter, der vielleicht das Problem hat und so weiter, die mitzunehmen. Aber tendenziell habe ich das Gefühl, Frauen sind ein bisschen empathisch und haben andere Sensoren. Und das sind wichtige Zukunftsskills, also die emotionale Intelligenz.
Ja, das ist auch ein Thema, das mich natürlich in meinem Berufsalltag begleitet. Wobei die emotionale Intelligenz hat ja zwei Pfeile. Das eine ist die Selbstkompetenz, die eher nach innen gerichtet ist. Mhm. Das ist das, was Sie vorhin beschrieben haben, dass es zwischendurch mal eigentlich passieren kann, wenn man so mit sich selbst beschäftigt ist, dass man vielleicht das, was rundum passiert, gar nicht richtig wahrnimmt. Also man muss vielleicht die Sensoren zwischendurch wieder ein bisschen pflegen, wieder ein bisschen putzen, damit sie das wieder aufnehmen können. Und das andere ist ja der zweite Pfeiler, ist die sogenannte Sozialkompetenz. Mhm. Und die hat ja eigentlich zwei Inhalte. Und das eine ist das, was Sie erwähnt haben, die Empathie. Ich persönlich, und ich bin einig mit Ihnen, all das, was wir ja hier auch sagen, ist ja eigentlich subjektiv. Also, ich behaupte, eine Objektivität gibt es nur in der Theorie. Alles ist eigentlich subjektiv. Aber ich würde es behaupten, es gibt eigentlich keinen Unterschied in der Empathie. Grundsätzlich haben wir die Empathie in uns. Die einen vielleicht noch ein bisschen stärker, die anderen ein bisschen weniger, wir haben sie in uns. Was aber den Leuten oft ein bisschen abgeht, und vielleicht ist da der Mann vielleicht manchmal ein bisschen raucher. Es braucht neben der Empathie natürlich auch Engagement. Das heisst, Empathie, etwas wahrnehmen, ist völlig wertlos, wenn ich basierend auf diesen Eindrücken und diesen Erkenntnissen noch nicht etwas mache. Und ich frage Sie jetzt, was ist der Grund, dass dann, wenn man etwas wahrgenommen hat, auch als Mann, dann gleich nichts macht? Ich persönlich glaube, einer der Hauptgründe ist, es ist der fehlende Mut, etwas zu machen. Was glauben Sie? Was ist der Grund? Ich glaube, die meisten haben Empathie, die meinten mehr, die anderen weniger. Wir haben alle Empathie. Aber der nächste Schritt aus diesen Eindrücken, dann etwas machen, das Engagement, als zweiter Schritt innerhalb der Sozialkompetenz, etwas zu unternehmen, das fällt den vielen schwer. Warum tun wir uns manchmal so schwer?
Ich glaube, das ist wirklich eine der grössten Herausforderungen, ins Handeln zu kommen. Oder? Man hat, wie viele Leute lesen Bücher, gehen in Kurs und es verändert sich dann gleich nichts. Und ich glaube, da haben sie das richtige Stichwort gebracht. Also für mich die Es, oder? Das Engagement, Empathie und Emotion und Emotion, oder? Mit Bewegung, in Bewegung kommen. Und da glaube ich, ist das verbindende Element ist wiederum Kommunikation. Und vielleicht sind Frauen ein bisschen kommunikativer. Und je mehr man vielleicht darüber tritt und macht, dann geht das in Fleisch und Blut über und dann wird das schon fast Realität. Und dann handelt man danach und ist dann vielleicht nicht einfach nur so auf Fakten basiert, sondern probiert vielleicht dann mal eher aus. Und ja, es ist schon oft so, ich kann mich jetzt auch nicht irgendwie behaften, aber ich habe mal gehört, dass die meisten, glaube ich, Scheidungen kommen eher von der Frau aus. Sie ist einfach die, die zuerst in die Handlung kommt und man sagt, jetzt ist wirklich genug. Vielleicht hat sie einfach genug lang mit ihren Kolleginnen darüber geredet. Vielleicht ist der Grund. Und der Mann hat es vielleicht, behalten es mehr für sich.
Also mit mir Männern einfach darauf schauen, dass unsere Frauen nicht mehr zu viel mit anderen Frauen reden.
Ja, also.
Ist nicht ernst gemeint.
Ich bin keine Psychologin, aber ich denke einfach, was ich vorhin gesagt habe, also heute braucht es einfach das Engaged Entrepreneurship und das habe ich mir ganz gross auf die Fahne geschrieben. Also die ganzen Skills, Technologie ist sehr, sehr wichtig, man muss affin sein dafür, aber man muss das zukunftsorientierte, empathische ist gerade als Leader wirklich noch wichtiger. Weil sonst wird nichts bewegt im Team. Da können Sie die neuesten Themen, also eben jetzt auch im Innovationsnetzwerk, das nützt gar nichts, wenn Sie Digitalisierungsprozesse einführen, Mitarbeiter nicht mitnehmen. Da haben Sie nur Ablehnung.
Sie haben vorhin noch etwas Interessantes gesagt, dass vielleicht zum Teil, also Vermutung, der Leidensdruck zu wenig hoch ist, dass man vielleicht auch aus dem aus, sich in dieser Komfortzone bewegen und nicht bereit ist, die zu verlassen. Gerade Sie, wo ja Sie sind ja ein kreativer Geist, wo mit vielen neuen Ideen unterwegs sind. Sie müssen ja da, durch das wahrscheinlich auch mehr als in der Liebe, auch mit Nein können umgehen, weil es, wenn man so Ideen austeilt, wird man wahrscheinlich sehr viel Neins erfahren. Wie ist denn das für Sie? Ich meine, Sie haben gesagt, Sie sind im KMU-Bereich unterwegs, was zum Teil auch sehr konservativ ist. Wie schaffen Sie es denn gleich, dass Sie Ihre Kunden von diesen Ideen überzeugen können?
Und am Schluss ist es ein guter Kompromiss, oder? Man darf ja nie irgendjemand, sagen wir, zu viel über eine Idee vergewaltigen, die nicht zu einem passt. Also darum ist es wichtig, dass miteinander und das ist nicht mehr ein Prozess. Und am Anfang wirkt es extrem auseinander vielleicht, oder? Weil für den einen ist es natürlich ein riesen Schritt in die Zukunft. Für uns, die täglich sich damit befasst, oder gerade auch im Branding, oder? Wir sehen ja die Grafiken, wie die Farben, wie einfach alles, wie sich das verändert und modernisiert und wie man heute sich zeigt, ist einfach anders wie vor 10 Jahren. Und da dann einen Kompromiss finden, und das ist Taktik von den kleinen Schritten, oder? Also man muss nie mit der ganzen Haustür ins Haus fallen, sondern mit kleinen Schritten. Und am Schluss landet man vielleicht am gleichen Punkt und man hat das Gefühl, der Kunde hat erst das müssen wie verdauen, in kleinen Häppchen, und am Schluss ist das seine Idee, die er für die, genau so ist es. Jetzt verstehe ich es. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Trick, mitzugehen, sich da als Partner sehen, befähigen, aufzeigen. Ja.
Wie man sich kleine Schritte einfacher kann verdauen.
Ja.
Wenn Sie jetzt die Vorgehensweise, das ist ja eigentlich eine Form von Kundenführung. Wenn wir das, ist vielleicht ein grober Vergleich, wenn ich jetzt das als eine Methode in der Mitarbeiterführung würde anwenden, so in kleinen Schritten oder in kleinen Bissen, dann könnte man jetzt böse auch sagen, das ist ein bisschen Salamitaktik. Sie haben vorhin ja das Thema vom Vibe, also das Sinnstiften. Wie tun Sie denn das anwenden bei der Mitarbeiterführung? Ist es denn nicht eher wichtig, dass man eigentlich den grossen Rahmen tut, abbildet oder das Übergeordnete und basierend auf dem Übergeordneten, wo man den Mitarbeiter für eine Idee kann gewinnen, dann auch die einzelnen Schritte mit ihm dann angeht. Also muss man eigentlich dann dort auch von der Methode her dann eigentlich völlig anders vorgehen, als wenn es darum geht, wie Sie es vorhin beschrieben haben, einen typischen KMU-Kunden zu finden und den nicht gerade mit einem ganz grossen Keller loslegen, sondern dort innere verkraftbare Einzelschritte einfahren.
Ja, also ich glaube, das ist genau gleich auch im Team. Also ich meine, als Firmenchef oder Unternehmer hat man ja seine Visionen, die müssen ja gross sein. Also, finde ich, ist wichtig. Darf sich da nicht mit dem Mediokeren zufrieden geben. Aber es ist ja selbstverständlich, das sind ja Visionen. Und dort, um dort herzukommen, sind einfach kleine Schritte erforderlich oder Etappenziele. Und die muss man dann mit dem Team kommunizieren oder je nachdem eben die Angst nehmen. Sagen, ui, jetzt planen wir eben das Projekt, das schaffen wir doch nicht, oder? Und dann muss halt einfach aufsplitten. Und wieder Kommunikation ist enorm wichtig. Und die Leute befähigen, und dann, wenn sie motiviert sind, befähigt sind, das Gefühl haben, das ist meine Bandbreite, die verstehe ich jetzt in dem Rahmen, in dem Etappenziel, dann kriegt man das her. Am Schluss nähert man sich da unserem Hauptziel. immer besser.
Sie führen ja, oder sind mitbeteiligt an 4 Unternehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass in den letzten paar Monaten, bedingt durch Corona, nicht alles immer gleich verlaufen ist. Vielleicht zuerst meinst du, bevor wir zu den Mitarbeitern kommen, wie haben Sie sich in dieser Zeit selber motiviert?
Ja, ich war sehr ein starker, sagen wir, positiver Mindset. Habe das auch wirklich über Jahre lernen müssen, weil ich, wie Sie gesagt haben, ich habe auch Rückschläge täglich erfahren oder natürlich auch Projekte gehabt, mit sehr viel Nein zu tun haben, oder? Also ich habe grosse Messen organisiert. Ich meine, bis man mal da einen Partner oder einen Messestand verkauft hat, dann muss man wirklich resilient sein. Und ich habe mich dort auch weiterbilden und mir meine, sagen Sie, Hilfe holen, damit ich mit dem umgehen kann und habe meine Taktiken oder Ritual, um einfach wirklich positiv zu bleiben. Und, ja, das muss jeder, glaube ich, für sich selber ein bisschen herausfinden. Aber ich denke, ich habe das für mich gelernt und weiss, wie ich denke, was Negative braucht es, aber es kommt nicht mehr so an mich her, um das mit mich runterzubringen. Ich sehe grundsätzlich immer irgendwo das Positive, oder wie man so sagt, jeder Herausforderung eine Chance, ist so eine Plattitüde, aber es ist wirklich so, man muss immer wieder schauen, und darum braucht es ein ganzheitliches Big Picture. So ein bisschen mein Lieblingswort damals. Im Moment zieht es einem vielleicht runter, aber im Nachhinein muss man sagen, ins Big Picture. Ja, das hätte so müssen sein. Und ich habe müssen lernen, wirklich eine Selbstreflexion zu üben. Also es ist ein riesen Learning. Ich bin seit 23 Jahren selbstständig. Ich bin total naiv, habe mich gesagt, gewisse Sachen rein. Es ist ja schön bei so Startups, wenn man jung ist. Heute muss ich auch meine Energie schonen und möchte ein paar Sachen nicht mehr erleben, die mir widerfahren sind. Ja.
Sie haben noch einen Aspekt angesprochen, oder? Mit der Resilienz. Und das ist ja ein Thema, das heute so fast an jedem Ecke taucht das auf. Ja. Es wird auch entsprechend Ausbildungen angeboten. In meinen Augen sehr wichtig, aber die Grossmehrheit, ich würde es, glaube ich, falsch verstanden. Weil Resilienz ist eigentlich etwas, was ich zuerst aufbauen muss. Ich könnte auch sagen, jetzt muss ich resilient sein. Ja, genau. Sonst muss ich mit Stressmanagement anfangen. Aber gleich, oder der Untertitel von meinem Podcast ist ja, Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für die Praxis. Und wenn Sie sagen, eine von Ihren Stärken ist, dass Sie, so wie Sie sich selbst einschätzen, resilient sind, gibt es vielleicht gleich das eine oder das andere, wo Sie sagen, das hat mich resilienter gemacht. Also wo gibt es Verhaltensweisen, die vielleicht in der Vergangenheit liegen, oder gewisse Verhaltensweisen, die Sie sich angeeignet haben, die über die Zeit Ihre Resilienz gestärkt haben?
Ja, ich glaube, wichtig ist einfach, das Erfahrungswissen zu haben. Also ich sage, je mehr man vielleicht etwas erlebt oder erfährt, hat man dann auch Mut oder schlägt dann vielleicht dann nicht mehr so zurück. Oder der das erste Mal vielleicht wie beim Kind, oder das erste Mal ab dem Velo geht, rührt man ganz fest, oder? Und nachher geht man x-mal um und zeigt es dann nicht mehr oder lernt ja dann dazu. Und ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, als Person, einfach in der Entwicklung über die schwierigen Situationen zu gehen, die zu erfahren, eben auch zurückzuschauen, aus dem heraus wieder zu sagen, hey, was habe ich da falsch gemacht, das nächste Mal mache ich es dann so und so. Also eben die Selbstreflexion. Aber das habe ich auch wirklich müssen lernen. Und ich kann auch ich gehe auch in Seminar, ich habe auch meine auch Coaches, wo ich da dazugezogen habe, wo ich unglaublich bereichernd finde, da auf die Schwachstellen hinzuweisen. Weil selber ist man ab und zu eben betriebsblind oder eigenblind. Oder? Ich glaube, jeder hat da seine, auch wieder ausgedrückt, oder die Blindspots. Und das ist wirklich so. Also, wenn wir nochmal schauen, zurück auf die Patrons, es gibt einfach Unbelehrbare. Oder? Die wollen... Die hören nicht zu, die würden nie im Leben einen Coach nehmen oder sich mal belehren. Und Top-Leaders, also die haben all ihre Coaches, Trainer, was auch immer, wo sie unterstützen. Und ich glaube, man hört nie auf, nicht zu lernen, weil man verändert sich ständig. Ja.
Ich finde die Aussage sehr spannend. Also ich kann die nur unterstreichen. Ich gehe sogar so weit, auch wenn es auch ein bisschen plakativ ist, je stärker als eine Führungspersönlichkeit ist, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person nicht permanent, aber immer wieder mit Coaches sich auseinandersetzen. Ich sehe das sogar auch in Unternehmungen, die in dem, was sie machen, sehr stark sind, sehr weit vorne sind. Das sind Unternehmungen, die immer wieder an sich arbeiten und auch in die Ausbildung investieren. Und Unternehmen, die man den Eindruck hat, da müssen wir ganz dringend etwas machen, das ist ihnen dann oft eine brotlose Kunst, weil die Einsicht gar nicht vorhanden ist. Aber das, was Sie angesprochen haben, oder Resilienz ist zum Teil auch ein Folge davon, dass man Erfahrungen verarbeitet hat und Schlüsse daraus gezogen hat und aufgrund von dem dann stärker geworden ist. Wäre so einfach. Und gleich wird es selten oder sehr wenig gemacht. Was ist denn der Grund, dass man sich, gerade in einer Führungsperson, ich meine, auch wir als Führungspersonen machen zwischendurch auch Fehler. Ich glaube, das ist keine grosse Überraschung. Aber gleich tut man sich noch extrem schwer, mit dem Umstand vielleicht auch mal einen Fehler einzugestehen und dann aus dem Fehler auch die entsprechenden Erkenntnisse daraus ziehen. Im Wissen, es macht mich am Ende vom Tag stärker. Was denken Sie, wo liegt die Gründe, dass man sich in der Führung mit dem Punkt so schwer tut?
Ja, es ist halt schon die eingeschliffenen Verhaltensmuster, die man halt einfach hat, die sich, ja, die einem da rundherum geprägt haben. Und das rauszuschaffen, das ist unglaubliche Charakter oder Arbeit an sich selbst. Also ich glaube, das ist immer das Schwierigste. Oder? Also, und darum denke ich, braucht es manchmal schon jemanden, der von extern an den Spiegel herhebt. Und oft wird man einfach nicht zulassen.
Was fällt Ihnen denn einfacher, Frau Ming? Was fällt Ihnen einfacher? Sich selber zu führen oder Mitarbeiter führen?
Also ich denke, herausfordernd ist es, Mitarbeiter zu führen. Ja, jeder Mensch ist wieder in sich anders und ein anderes System. Es braucht sehr viel Energie und eben sich da reinzudenken und zu fühlen und, wie schon vorher gesagt, immer zu schauen, wo kann man unterstützen. Selber weiß man ja vieles über sich. Also das ist natürlich, kann man sagen, im Grossen Ganzen, ich glaube, das ist die grösste Herausforderung von jedem Menschen, selber zu erkennen, an sich zu arbeiten. Ja, ich denke, einfach das Endziel muss doch irgendwie sein. Also ich bin einfach ein guter Mensch gewesen. Also ich habe niemandem, ja, die Leute befähigt oder ich sage niemand irgendwie etwas wirklich so zu Schaden gebracht, dass das jetzt ruiniert hat oder so. Also kann im Business passieren damit natürlich Missgeschick und nicht jeder kommt zum Zug oder es gibt ja, Fälle, wo man nicht überall jeden kann beglücken. Aber ich glaube, am Schluss vom Leben möchte ich doch einfach ein glücklich, zufriedener Mensch sein und sage, ich habe das Bestmögliche gegeben. Ich habe geschaut, dass der Menschheit irgendwie dient worden ist. Also für mich ist es enorm wichtig, also Gutes für die Menschheit zu machen. Also darum auch die Sinnfrage kommt bei mir auch immer wieder. Also ja, ich habe da so meine Zettel und Fragen, die ich mir ab und zu dann wieder stelle und sage, macht das Sinn? Und dann gibt es bei den Prioritäten Verschiebungen. Ich habe viele Ideen und Projekte und plötzlich muss ich sagen, nein, das ist im Prinzip, bringt mich nicht weiter oder hilft der Menschheit auch nicht gross oder eine coole Idee gewesen, in einem Marketing-Gag, aber braucht es das jetzt wirklich, das neue Angebot? Ja.
Wie schaffen Sie es denn, dass Sie in diesen vier Unternehmen, wo Sie involviert sind, dass Sie da nicht völlig in dem untergehen, dass Sie nicht zerrieben werden? Das sind ja, das ist ja eigentlich ein permanenter Job. Das ist nicht einfach nur 9-to-5, sondern das ist etwas, wo Sie wahrscheinlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche begleiten. Wie finden Sie da den Raum, dass Sie das so handeln können, dass Sie auch noch Ihrem Ziel, dass Sie als glücklicher Mensch unterwegs sind, dass Sie dem gerecht werden können? Sie wollen ja nicht nur andere glücklich machen, Sie wollen ja auch selber glücklich sein.
Ja, also, aber darum, wenn es einem ja Freude macht, also das, was man gibt, oder, gibt mir auch Freude zurück, also dann bin ich in voller Freude. Also ich versuche die Sachen, meine Arbeit ist, soll ja mein Glück sein und dann ist Arbeit kein Arbeiten, also im eigentlichen Sinn, sondern es gibt schon Momente, wo ich muss jetzt am Sonntag da die Liste schreiben oder das Konzept machen oder irgendwie, wie es auch von der Zeitschiene nicht gegangen ist. Aber schlussendlich, jetzt, gerade nach dieser Pandemie, oder jetzt, wo man, also ich sag mal, in der einen Branche, wo ich bin, das ist eine Eventbranche, das ist wirklich schwierig, wenn ich da nicht positiv für mich geschaut hätte und ich sage jetzt mal am Schluss wieder auch die das ist noch ein Stichwort, eben auch die Dankbarkeit. Ich kann immer sagen, ich habe ja nicht alles verloren. Also ich habe ja Dankbarkeit, dass ich von meinen Kollegen, das Netzwerk ist ja da. Es ist jetzt einfach, es materialisiert sich einfach überhaupt nicht mehr finanziell. Also es gibt weder Events noch grosse Messen oder Konferenzen oder bucht noch jemand irgendeine Werbung für das Thema. Das ist auf Sparflammen oder Flämmchen. Aber ja, darum muss man dort wiederum das Positive sehen. Es ist ja nicht alles weg. Ich habe ja noch etwas. Und aus dem heraus kann sich wieder etwas entwickeln. Und darum Freude haben, eine positive Grundhaltung. Und da sehe ich die vier Projekte, die gehen ja alle ineinander rein. Also es ist ja nicht, dass ich sage jetzt da, vier verschiedenste Branchen bediene. Also es sind einfach verschiedene Projekte, die zum Teil als Firma organisiert sind, damit das auch rechtlich behebt und
oder was mir noch geht, ist, eine Führungsperson ist heute auch immer wieder ein bisschen im Schaufenster. Er weiss, er steht praktisch unter Beobachtung. Er tut in einer bestimmten Frequenz auch arbeiten. Er hat eine gewisse Grundtempi, die er einfach einhalten muss. Ich will nicht in das Thema von Burnout eingehen. Das ist da überhaupt nicht das Thema. Aber mit den Bekannten, die ich kennen, die das gehabt haben, mit Fellmandanten, die das durchgelebt haben, ist eigentlich jeder immer der Meinung, er ist sehr gut unterwegs und er hat eigentlich auch Freude. Und nicht, dass ich so Anzeichen sehe, mir geht es mehr darum, wie sieht ein Sicherheitsdispositiv aus als eine Person, die sich ja selber auch als Macherin bezeichnet. Also da muss praktisch immer, wenn ich jetzt ein provokativ war, eine Grundbewegung vorhanden sein, sonst könnte das fast ein unheimlich wirken. Mhm. Wie setzen Sie oder stellen Sie sicher, dass Ihnen das nicht passieren kann in Ihrer Führungsrolle? Ob Sie Kunden führen müssen, ob Sie sich selber führen müssen, ob Sie die Unternehmung oder Ihre Mitarbeiter führen müssen. Wie tun Sie das steuern, dass Ihnen das gar nicht passieren kann, dass Sie in einen Bereich kommen, wo Sie vielleicht auch nicht mehr richtig wahrnehmen und dann in eine Art von Überhitzung gehen würden laufen? Ich weiss nicht mal, was meine gemeine Frage ist am Ende des Gesprächs.
Ja, nein, das ist sicher eine Frage, die sich jeder engagierte Unternehmer stellt. Oder? Weil man ist ja mit Hut und Haar dabei. Und gerade wenn man so eine Krise reinkommt, das tut einem Tag und Nacht natürlich beschäftigt. Und ja, die Gedanken mache ich mir sehr. Ich glaube, für mich ist jetzt auch persönlich, dass ich... mein Ausgleich ist einfach irgendwo mein kleiner Privatraum. Aber das passiert, indem ich das kann wirklich, ich muss einmal raus spazieren, meine Gedanken hingehen. Also, das sind wir wieder bei dem Mindset. Ich muss ganz stark arbeiten an dem, wie ich denke. Und dann im richtigen Moment muss ich sagen, jetzt geht es nicht mehr. Also, ja, es gibt Sachen, die zu viel sind. Das stimmt. Also, die Zeitschienen kommen damals. Wir sind ein Krisenbüro geworden, oder? Lastet sehr viel. Also ich muss auch können Nein sagen, ja. Das muss man noch mehr lernen, ja. Und sich den Freiraum auch nehmen. Aber der muss nicht riesig sein, oder? Gewisse haben das Gefühl, muss dann jeden Sonntag oder Wochenende muss frei sein. Nein, bei mir ist am Schluss die Qualität von meiner Zeit, die ich mir nehme. Das ist auch am Morgen, beim Kaffee. Also ich sitze amigs gerne 20, 30 Minuten amigs oder laufen ein bisschen durch den Garten. Das ist vielleicht meine Geschichte. Ich habe meine Salätli und Kräutli und ein paar Blumen und so. Und dann habe ich riesen Freude und bin dann ganz weg. Also.
Außer bei den Rostschnecken, die sie auf die Seite tun.
Das ist genau so richtig. Dann laufe ich immer zum Salatbeet, zum Umknopf. Die Schnecken haben. Und freue mich auf jeden, den ich kann, wieder wegschiessen.
Der Hinweis, was sie gemacht haben, zu können Nein sagen, auf den werde ich noch kurz eingehen. Ich komme so vielleicht von einer allgemeinen Erfahrung und sie können mich auch korrigieren. Aber Menschen, die sich selber als empathisch bezeichnen, sind oft Menschen, die in der Art, ich denke, sehr menschorientiert auch sind. Also, wo es sehr wichtig ist, dass es im Umfeld gut geht und wo sich teilweise dort dann auch fast ungefragt einbringend. Und ich bin früher noch ein bisschen böse und habe gesagt, so Menschen tendieren manchmal zu harmoniesüchtig zu sein, weil sie so Disharmonie einfach nicht vertragen tun. Mhm. Menschen mit diesem Bild tun sich aber oft schwer, gerade mit dem Nein sagen. Haben sie das einfach müssen lernen aus der Not raus, oder ist es etwas gewesen, was sie trotzdem schon immer haben können?
Ja, ich habe es müssen lernen. Ja, ich bin wirklich eine absolute Ja-Sagerin. Also und das möchte ich auch unbedingt beibehalten von der Grundhaltung. Ich glaube, es ist so wichtig, alle Ideen oder was einem anhergetragen wird, wirklich das Positive zu sehen. Ich finde, es gibt nichts Frustrierenderes. Man kennt das ja als damals Mitarbeiterin, wenn man gerade abgeblockt worden ist und das Gefühl hat, die hören dem nicht zu. Oder Kundenideen, alles. Also das ist so wichtig. Trotzdem, und das passiert jetzt manchmal im zweiten Schritt, dass man wirklich Ja sagt und dann muss man wirklich mal sagen, passt das zu mir? Oder habe ich da jetzt zu früh eben mich hineingegeben und dann, ja, ich glaube, da muss man dann wieder Mut haben, halt auch zu sagen, ich habe mir das überlegt, wir passen nicht zusammen oder ich kann mir die Zeit nicht nehmen. Also mir ist auch, eben weil ich auch ein grosses Netzwerk habe, oder? An mich treten auch über LinkedIn und so viele Anfragen her von irgendwelchen Hilfestellungen, von ich suche oder meine Tochter sucht eine Lehrstelle und das, oder du kennst so viele Leute und, oder ich suche einen Büroraum oder irgendwie, ich bin jetzt Auskunftsbüro, oder? Und Und zum Teil schreibe ich einfach, es tut mir leid, ich habe einfach keine Zeit, keine Kapazität, da Hilfestellung zu geben. Das habe ich müssen lernen.
Gibt es denn so Erfahrungswerte? Also ich habe bei mir festgestellt, oft habe ich meine grössten Learnings gehabt, wenn ich wirklich so einen Schlag so auf Kniehöhe bekommen habe. Mhm. Natürlich noch entsprechend probiert das zu analysieren, warum ist es zum Knieschlag gekommen und wie kann ich das in Zukunft vermeiden, dass es nicht mehr so wehtut. Hat es dann bei Ihnen auch so einen Vorfall gegeben, wo Sie gemerkt haben, hey, da habe ich jetzt wirklich zu schnell Ja gesagt und Sie haben dann entsprechend das Lehrgeld müssen zahlen?
Ja, immer wieder. Aber sicher ein grosser Vorfall war mit einem riesen Projekt von einem Kongress, also Business Innovation Week, wo wir auf die Beine gestellt haben, wo die Vision und die Idee, ich denke, immer noch brillant ist, aber man war einfach zu früh Pioniergeist und hat eine gewisse, sagen wir, Bubble um sich herum gehabt oder auch Leute, das Team, wo alle vorwärts gestürmt sind. Mhm. Und dort muss ich sagen, in dem Stress, und so geht es, glaube ich, auch manchem Unternehmer, man ist so in dem Daily Business, dass man vielleicht die ein oder andere kleinere Alarmglocken einfach nicht sieht. Oder? Und dann ja, setzt man etwas einfach in Sand, weil man einfach selber so stark daran glaubt und aus altem Muster gewohnt war, das wird funktionieren, da sind ja immer Tausende von Leuten gekommen und man macht etwas Neues und das wird dann auf dem Markt noch nicht angenommen. Also das hat mir enorm aufgezeigt, etwas Neues einzuführen, das braucht immer viel mehr Zeit, bis es wirklich auch finanziell erfolgreich ist. Und ich glaube, das kennt jeder, der irgendwelche Projekte hat oder Webseiten und so weiter, bis es da wirklich funktioniert und Cash Cow wird. Das braucht einfach Zeit. Und da muss ich jetzt sagen, ich schaue jetzt da viel, viel mehr drauf, viel früher, sondern mal einen Notstopp, einen Zwischenmeilenstone setzen, weil nur Begeisterung langt nicht. Oder die Visionskraft. Oder manchmal hat man das Gefühl, man muss es wie durchdrücken. Es gibt Momente, das braucht es, oder? Aber nicht immer.
Gut, ich glaube, das ist ein bisschen das Handicap, das Sie damit leben können, wenn Sie sich als Zukunftsgestalterin selber bezeichnen. Dann läuft es natürlich auch Gefahr, dass Sie oft mit Ihren Ideen schlechte Zeit voraus sind und da halt gleich eine Ablehnung erfahren und vielleicht auch die Zeit wieder ein bisschen ins Land ziehen lassen, bis dann das Umfeld so weit ist. Aber ich möchte gleich noch kurz auf den Punkt zurückkommen, wo Sie jetzt angesprochen haben, wo das Projekt dann nicht hat sich realisieren lassen. Das ist eigentlich so eine Form von persönlicher Niederlage. Und warum ich auf das eingehen ist, jeder, der eine Führungsaufgabe inne hat, wird sich ab und zu mit persönlichen Niederlagen auseinandersetzen müssen. Wie sind Sie denn mit dieser Niederlage umgegangen? Also, was ich damit meine ist, wie haben Sie aus dem gleich das Positive können rausnehmen und sind gestärkt aus dieser Niederlage weitergegangen?
Ich glaube, das ist es genau, dass man erkennt, dass Scheitern oder Negatives genauso zum Leben gehört. Mhm. Also darum, etwas anzuschauen und zu sagen, das ist so negativ Hilfe, sondern zu sagen, nein, das ist ja an sich etwas Positives. Also ich habe dann wirklich den Hebel umtun und die Leute haben dann gesagt, ja, du tangiert dich das oder ist das, du bist ja so schnell drüber. Oder irgendwie sagen, ja, weil ich das Ganze als einen positiven für mich Lernschritt erfahren habe. Das hat enormen für mich Boost gegeben. Also die Delle und gut in der Schweiz, und man sagt ja, in Europa sind so Scheitern oder Leute, Startups, die dazu gemacht haben. Das ist wie eine Katastrophe. Und in Amerika, dann ist das fast ein guter Ton, oder? Dass man gerade sagt, hey, oder? Ich habe schon 3 Firmen gegründet, 2 an die Wand gefahren. Das erzählt der beim Kaffeetag, oder? Und da, Jesus Gott, ich erzähle doch niemandem, dass ich eine Firma an die Wand gefahren habe. Und ich glaube, da müssen wir halt auch lernen, Vorbild zu sein und die negativen Sachen zu kommunizieren. Also so Scheiterpunkte vielleicht. Und also ich nehme da kein Blatt vor den Mund und sage, ja, da sind Sachen passiert, die sind nicht gut, da hat man eine Firma oder ein Projekt an die Wand gefahren. Aber das ist ja nur schlussendlich für einen positiv. Ich glaube, jeder Leader, und das ist auch wichtig, wir müssen ja weitermachen. Also, schlimmer ist, wenn man dann gar nichts macht, keine Lehre daraus zieht, den Stecker zieht und Tschüss und Ade und gewisse hauen dann ja noch irgendwie ab oder wechseln komplett die Branche. Nein, ich glaube, wahre Stärke ist wirklich, weiterzumachen. Weil dort drin hat man ja vielleicht die Expertise und hat gelernt und das kann man nur besser machen. Also.
Jetzt bin ich ein bisschen beharrlich. Ja. Das, was Sie gesagt haben, ist so aus der Tellen, also wenn es in die Uhr geht, wenn die Erkenntnis da ist, okay, das kann ich jetzt abschreiben, also meine Erkenntnisse und dementsprechend gestärkt durchs Rausgehen. Aber der Weg von dem Moment, wo die Einsicht da ist, da ist jetzt etwas an die Wand gefahren worden, bis in dem Moment, wo Sie sagen, hey, jetzt bin ich am Tiefpunkt von der Tele, jetzt geht es Uhr und das sind meine Erkenntnisse. Jetzt gibt es auch noch einen Weg, wo es dann wirklich einem zuerst schafft, wo es einem, wo man Gefahr läuft, dass es einem runterzieht, wo man vielleicht auch traurig ist, wo man sich zurücknimmt. Ich weiss nicht, ob das der Moment ist, wo sie den Salat im Garten gehen, anschauen. Aber nein, mich würde noch interessieren, oder? Das ist ja oft aus der Ferne betrachtet, sehen das die meisten ein, dass sie aus einer Krise gestärkt rauskommen, wenn sie entsprechend die Rückschlüsse ziehen und das noch wieder anwenden. Aber mich interessiert so der Weg vom Einsicht, da ist jetzt etwas schief gelaufen, bis zu dem Moment, wo sie sagen, hey, aber ich kann ja aus dem aus meine Lehre ziehen und aus dem aus kann ich das und das als Erkenntnis gewinnen, wo mich in dem zukünftigen Projekt kann stärken. Also wie gehen Sie denn dort so mit dem persönlichen, ja, wie soll ich das formulieren, mit der ja, einer Art Trauer um, wo sie merken, jetzt im Moment macht mich das traurig, das macht mich betroffen. Was hilft denn in so einem Moment, dass sie dort, bevor die Erkenntnis kommt, was sie daraus lernen kann, dass sie mit dieser Trauerphase besser umgehen können?
Also ich bin ein Mensch, der einen sehr starken Glauben hat. Also das ist nicht in Form von, dass ich da in die Kirche gehe, aber ich bin sehr in mir innen, glaube ich, ganz fest und weiss, dass es darum so enorm wichtig ist, sind eben die Gedanken oder die Zeiten zu haben. Ich habe jetzt nicht irgendein Meditationsritual, aber ich habe meine Zeiten, wo ich ganz stark mit mir arbeite und quasi seit Jahren auch so eine ganz tolle Kollegin ist Yoga, eine Kleinstgruppe. Also das ist, und das ist nicht irgendein Summeturnen-Yoga, Power-Yoga, sondern das ist wirklich, ich kann mir sagen, eine Stunde fast Stille und Atmen und Gedanken konzentrieren. Und das sind Momente, die mir Kraft geben. Und das, also das habe ich gebraucht. Also ich glaube, der Wille zu haben, dass eben, trotzdem, ich sage, die Schwingung von sich selber hochzuhalten, weil am Schluss, wenn man sich selber bemitleidet, eben, dann ist man ein Häufchen Elend und ich sage mir, ja, dann ist man so, ich bin der Gescheiterte oder da ist etwas negativ gewesen, dann läuft man auch so rum. Nein, ich glaube, man muss sich selber aufrichten und die Kraft muss aus sich selber kommen. Also und man braucht je nachdem wirklich Unterstützung von außen. Und das muss man gegenseitig machen. Also die Erkenntnis haben, dass im richtigen Moment eben ein Coach oder so ein Ritual oder vielleicht ist es eine Yogastunde oder ein Meditationsritual. Jeder hat da, glaube ich, seine Form. Aber ich rate das jedem an. Also, und die Kraft von innen, die Quelle, die ist ja da. Also ich denke, das ist Herz, Kopf, Geist, alles, das hängt zusammen. Darum, ich denke, also es ist so wichtig, an dem zu arbeiten und das Bewusstsein zu haben. Und der Glaube, das hat mir geholfen. Ja.
Aber eigentlich ist ja eigentlich das auch ein Teil von dem, was wir vorhin angesprochen haben, in Bezug zur Resilienz. Sie sagen von sich, dass sie eigentlich eine gute Resilienz oder über eine gute Resilienz verfügen. Also ist eins von ihren Mitteln, lebt eine Freude an dem, was sie machen, über ihr Umfeld, über ihre sozialen Verbindungen, die sie haben. Ist unter anderem auch beispielsweise, indem dass sie Zeit verbringen mit Elementen wie mit Yoga, dass sie dort ihre Resilienz auch so langfristig stützen und weiter ausbauen.
Mhm. Ja, absolut. Mhm. Also ich glaube, jeder hat ja holt irgendwo seine Kraftquellen. Der eine ist ein Mega-Sportler, der kann total abschalten mit dem Sport. Und bei mir sind es jetzt ruhigere Sportarten geworden, wegen eben, ich habe mal eine Sportverletzung gehabt, mache jetzt ruhigere Sachen und habe da erkannt und ich nehme mir auch, also jetzt in der Pandemie ist es nicht möglich gewesen, aber jedes Mal einen Monat am Stück mindestens Ferien, die wirklich erlauben, den Körper, Geist, Seele runterzufahren und völlig in eine, ja, sich wieder selber total spüren, unabhängig vom Business, wieder wirklich Energie tanken. Und, also das ist für mich enorm wichtig. Und natürlich der Austausch mit Familie, Partner, was auch immer, das gehört ja dann auch noch zu einem Umfeld. Also das ist ja sowieso wichtig, also ein positives Umfeld sich auch erschaffen, das trägt dann ja auch.
Gut, ich glaube, es wird für einige relativ schwierig unterfangen sein, regelmässig im Monat pro Jahr mal so eine Auszeit zu nehmen. Aber was ich eben spannend finde, ist, wir haben ja schon mehrmals über das geredet, es gibt nicht den richtigen Führungsstil oder nur den einzigen Führungsstil. Aber Leadership, Führung, proaktiv mit den Mitarbeitern sich befassen, über das man nicht diskutieren, das ist gegeben. Und das andere Thema ist nämlich auch Resilienz. Es ist nicht etwas, wo man sagt, hat man oder hat man nicht. Resilienz braucht es, das hat sie in den letzten Monaten auch wieder gezeigt. Und da gibt es auch verschiedene Wege, wie man seine eigene Resilienz kann stärken und weiter ausbauen. Also es geht nicht um die Diskussion, braucht es Resilienz, es geht mehr darum, was gibt es für Möglichkeiten. Und eine ist das, was Sie gesagt haben, in Form beispielsweise mit Yoga oder dass man sich mit Freunden austauscht oder auch mit sich selber befassen.
Ja, aber ich möchte Ihnen noch kurz widersprechen, also gesagt, es steht jedem möglich, einen Monat wegzugehen. Also als Unternehmer oder so. Ja, es ist möglich. Ich habe das, ich meine, ich bin seit 23, 24 Jahren jetzt mit selbstständig oder als Unternehmen. Ich habe das jahrelang auch nicht gemacht. Und irgendwann ist eben der Moment gekommen, so à la fast Burnout, wie ich zwei Messen nacheinander organisiert habe, wo ich einfach Ende Jahr wirklich fast zusammengebrochen bin, wieder Tag und Nacht arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ich muss etwas ändern. Und dann geht es. Ich habe gedacht, ich bin ja nie länger als irgendwie zwei Wochen max irgendwie am Stück weg gewesen. Und dann, nachdem ich das gemacht habe, da sind wir aber fünf Wochen weg, habe ich gesagt, das geht. Es ist gegangen. Und darum habe ich gesagt, jetzt führe ich das ein, ich blockiere jedes Jahr den Timeslot, blockiere ich, dann ist halt einfach am Stück die Ferien. Das geht. Und klar, Familie da, ich bin dann halt nicht da wie Weihnachten. Es ist jetzt einfach so. Also darum, es gibt nicht, es geht nicht.
Aber es zeigt, es braucht zwei Sachen. Oder die Erkenntnis ist, erstens, es braucht einen gewissen Leidensdruck, bis man zu solchen Erkenntnissen kommt. Und das Zweite ist, wir können eigentlich alles machen, wir müssen aber gleichzeitig auch bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Was denn das immer mag sein. Was mich noch jetzt, wenn ich gerade Sie da als mein Gast habe, als Zukunftsgestalterin, was denken Sie, also die zukünftigen Leader, die Jungen, die jetzt nachstossen sind, die in Führungspositionen kommen, was sind so die zentralen Herausforderungen, die sich zukünftige Leader vermehrt stellen müssen? Nicht, dass sie völlig anders sind, aber vielleicht, sie haben schon den einen Aspekt in Einbruch gehabt, dass auch emotionale Intelligenz ein Thema ist. Was ist aus Ihrer Erfahrung, was sind die grössten Herausforderungen, die kommen die Führungsgeneration oder auch die nächste, auch die, die jetzt so nachstossen, die sich damit konfrontiert sehen?
Ja, ich glaube, das sind die Themen zum Teil schon, die wir schon angesprochen haben, wirklich an dem Lernen, die Empathie, Kommunikation aufzubauen, an diesen Skills wirklich zu arbeiten und zu verstehen, wie wir leben jetzt in einer wirklich sehr vernetzten Welt. Ja, die, trotz dem ganzen Digitalisierung sind wir im Themenbereich emotionaler Intelligenz und auch ich glaube, das Wort Authentizität, oder? Ich glaube, das ist ja auch das Coole, also auch so ein Schlagwort, das man immer hört. Aber ich glaube, das ist so wichtig für einen Leader. Schaff an dir. Jeder Mensch ist in sich authentisch, aber such deine Stärken, schaff an denen. Zeig die gegen raus. Jeder hat ein Talent, oder? Und das ist ja heute das Tolle. Man kann aus nichts, man sagt, kann man YouTube-Star werden oder etwas verkaufen, eine Hausfrau verkaufe ich jetzt millionenfach irgendwelche Rezepte und wird Millionärin und vorher hat sie nicht mal gewusst, wie die Rechnungen zu zahlen, oder? Und da gibt es so viele Beispiele und egal, welche Ausbildung man hat, ja, das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen halt zu erschaffen. Und da braucht es nicht eben all Diplom, sondern wirklich an sich arbeiten, an sich glauben. Ja, eben wirklich suchen, was einen begeistert, das Authentische. Ich glaube, das ist enorm wichtig, da nicht in einen Mainstream hineingehen. Das finde ich zum Teil so traurig, eben auch in dem Influencer oder Instagram. Oder ich sage, sehen ja fast alle gleich aus. Ich finde das so schade. Also, ja, dass das so eine Masse wahr geworden ist, der Mensch zum Teil in diesen Kacheln. Wird doch nichts bereichert, sondern wirklich, wirklich echte, echte Menschen, die etwas bewegen.
Das klingt schon fast wie ein Schlusswort, wenn ich das zusammenfasse. Also Mut zum Anderssein. Kann man das auch so umschreiben?
Mut, also sich selbst sein oder wirklich seinen eigenen Wert und Ideen treu bleiben. Also wie viel gehen da auf ihrem Weg etwas einfach auf oder tun sich eben in etwas reinpressen lassen. Und ich glaube, das macht am Schluss ja einen Leader aus. Oder schon junge Menschen, die in einer Sitzung den Mut haben, ihr Statement abzugeben, klar zu sagen, für was sie stehen. Also, das finde ich so toll. Jetzt hat die ganze Bewegung von Nachhaltigkeit Menschen, junge Menschen, die können herstehen und ganz klar formulieren, für was sie einstehen, was ihr Ziel ist, was sie bewegt. Und das wünsche ich mir. Also, mit starkem Charisma und einer tolle, starke Einstellung für etwas einzustarten. Das ist enorm wichtig geworden. Und das ist am Schluss das ja, was ein bisschen einem differenziert.
Bedingt aber auch, dass man in einem Umfeld tätig ist, wo auch Leadership gelebt wird, wo den Jungen auch den Raum gibt, um sich selber so geben, wie man ist, wo man auch Fehler zulässt, wo man auch über eine Kommunikationskultur verfügt, die nicht nur geredet, sondern auch zugelassen wird. Das ist ja heute leider nicht immer selbstverständlich.
Also darum würde ich allen jungen Leuten sagen, wirklich suchen euch die Arbeitgeber oder die Leader, die euch unterstützen und beflügeln und nicht abdrücken. Weil wirklich jeder Mensch hat in jeder Situation die Möglichkeit, um sich weiterzuentwickeln und einfach nicht stehen bleiben und etwas nicht passt, verändern. Eben, das ist wiederum ins Handeln gekommen. Also unbedingt Firmen suchen, die Unternehmenskultur haben und das macht am Schluss uns als Wirtschaft stark oder so, wie wir können. Junge Leute braucht es, die befähigt sind, die mutig sind, die sehr früh lernen, Verantwortung zu tragen.
Wir kommen dann schon zum Schluss von unserem Gespräch, Frau Ming. Und ich habe jetzt noch eine Frage. Hätte ich noch ein Stück weit mit der zurückliegenden Zeit zu tun? Wenn Sie das ein bisschen zusammenfassen, Sie haben ja gesehen, dass Sie jemanden sind, der immer wieder sich reflektieren, der probiert auch, das Positive vom Ganzen rauszunehmen. Aus der Zeit, wo Sie mit Ihren vier Unternehmen erfahren haben, vielleicht auch so, wie es Ihnen grundsätzlich gegangen ist, wenn Sie das kurz reflektieren, das auf einen Punkt abgebrochen, was ist da, wo Sie an Positiven mitnehmen, wo Sie sagen, das ist ein Mehrwert, wo Sie auch in Zukunft wird begleiten. Was ist so eine Erkenntnis, die Sie da können uns mitteilen?
Also meine Erkenntnis war, ich musste einfach lernen, aus dem so Ökosystem von meiner Branche, aus dem Silo rauszukommen, weil ich bin ganz, ganz stark natürlich in der Event-Live-Kommunikationsbranche verhaftet war. Und musste sagen, ich muss jetzt aus dem System raus, weil da draussen gibt es ja noch ganz viele, also viele, die gar nicht betroffen sind von der Pandemie, also eben nicht stehen bleiben und im gleichen, ich sag mal, in der gleichen Branche sein. Und dann das Out-of-the-Box-Denken. Also ich habe das ein bisschen auch als Slogan bei mir und habe auch ein Produkt entwickelt, das Unbox heisst. Also ich habe dann trotzdem ein Produkt für die Eventbranche, das ist ein Präsentationssystem. Also darum zusammengefasst, den Mut haben, eben den Perspektivenwechsel zu machen, aus so einem Ziel aus einer Branche rauszugehen und plötzlich merken, das ist eine ganz neue, andere Welt da. Die braucht meine Fähigkeiten genau so, also wirklich rauszugehen, ganzheitlich, ich sage immer, ganzheitlich zu schauen, weil oft ist man wirklich, hat man ein bisschen eine enge Scheibe vor sich. Und wenn man Raum tut, dann, je nachdem, steht dann plötzlich eine neue Welt wieder da. Und das ist mir jetzt passiert.
Sie haben natürlich jetzt gerade ein bisschen den Schlusssatz gestohlen, weil ich habe in dem Moment, wo Sie am Reden sind, für mich aufgeschrieben, out of the box und kaum mal in den letzten Buchstaben gesetzt, haben Sie das oder den Satz schon gebraucht. Ich glaube, oder wir haben über das geschmunzelt, aber beispielsweise Ihren Gang im Garten, Ich glaube, es braucht einfach zwischen so einen Perspektivenwechsel, aus dem Gewohnten rausgehen und einfach die Aussenbetrachtung mal einnehmen, dass man auch endlich zu neuen Erkenntnis kommt oder einfach mal eins kann den ganzen Geist ein bisschen auftun, den Blickwinkel ein bisschen auftun, was auch befreiend kann wirken. Also, wir sind am Schluss vom Gespräch. Ich danke Ihnen vielmals für das sehr offen und angenehm geführte Gespräch. Ich bin beeindruckt, wie Sie gerade in der Branche, wo Sie tätig sind, das so nach meinem Dafürhalten sehr gut und souverän hinter sich gebracht haben und die Hindernisse, die da auftaucht sind, auch elegant genommen haben. Und ich wünsche Ihnen für alle Ihre vier Unternehmen viel Glück, viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen können und uns austauschen können. Merci vielmals, Frau Ming.
Das wäre fantastisch, weil es braucht Live-Kommunikation, nicht nur Online-Kommunikation.
Das ist so. Danke vielmals.
Danke vielmals.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie die nächste Woche wieder begrüßen darf, wenn es wieder heisst Leadership Made Simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.